Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Ursula Mense herzlich willkommen. 10 Jahre UN-Behindertenrechtskonvention. Aus Sicht der Betroffenen leider nur in manchen Bereichen ein Grund zum Feiern. Vor allem in der Arbeitswelt ist geforderte, gleichberechtigte Teilhabe noch lange nicht erreicht. Dazu gleich mehr. Zunächst wollen wir das Votum der EU-Abgeordneten über die umstrittene Urheberrechtsreform in den Blick nehmen. Nachdem das Parlament in Straßburg die Reform heute der Reform zugestimmt hat, sind die Reaktionen darauf ebenso kontrovers wie die Debatten zuvor. Mein Kollege Stefan Römermann jetzt hier bei mir im Studio. Er hat die zum Teil sehr emotional geführten Diskussionen der vergangenen Wochen verfolgt. Und mit ihm möchte ich jetzt eine Einschätzung dieser Entscheidung versuchen. Der besonders umstrittene Artikel 13 oder ehemals 13, der Plattformen wie YouTube beim Urheberrecht stärker in die Pflicht nehmen soll, der wurde auch abgesegnet. Urheber schützen, Plattformen verpflichten, das klingt doch erstmal recht positiv. Passiert das jetzt und wer hat denn davon was?
Ja, das kann durchaus sein. Jedenfalls werden die Verhandlungspositionen von Rechteinhabern und Musikverlagen, also von Musikverlagen oder Verwertungsgesellschaften beispielsweise, durchaus gestärkt, wenn die zukünftig mit Internetplattformen wie YouTube oder Instagram verhandeln. Ob wirklich auch die kleinen Urheber gewonnen haben, die Fotografen, die Schriftsteller, Musiker, Journalisten oder vielleicht auch Videokünstler, das ist halt die Frage, um die viel gestritten wird. Immerhin, Verleger- und Journalistenverbände zum Beispiel, die freuen sich über die Verabschiedung der Richtlinie. Der Deutsche Journalistenverband sagt, das ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem modernen Urheberrecht in der digitalen Gesellschaft. Und für den Verband der Zeitschriftenverleger ist die Reform ein Ja zur digitalen Zukunft von Kultur und Medien. Sie alle hoffen, dass sie bei Verhandlungen mit Internetriesen wie YouTube oder Facebook zukünftig, wenn es dann um Lizenzverträge für die Nutzung ihrer Werke geht, auf Augenhöhe mit den großen Internetriesen verhandeln können. Also, dass am Ende für sie mehr Geld rausspringt.
Jetzt sagen Sie, es gibt andere, die aus dem Raster fallen werden. Wer ist das und warum ist das so?
Ja, das könnten beispielsweise Kreative sein, die nicht organisiert sind in einer Verwertungsgesellschaft, wie beispielsweise der GEMA oder der VG Wort. Denkbar wären beispielsweise YouTuber, die, ich sag mal, nebenbei in ihrem Keller lustige Videos drehen und damit ein großes Publikum erreichen. Hobbyfotografen oder Blogger beispielsweise auch. Theoretisch könnten die natürlich jetzt auch alle für sich versuchen, Verträge mit den Internetplattformen abzuschließen, aber das wird vermutlich nicht funktionieren. Sie werden da vermutlich für sich jeder allein kein Geld bekommen. Stattdessen werden die Internetfirmen wohl eher Inhalte massiv blockieren, für die sie keine passende Lizenz für die Inhalte haben. Und insgesamt wird dieses Blockieren wohl tatsächlich insgesamt auch deutlich häufiger passieren als bisher. Denn obwohl diese umstrittenen Upload-Filter, über die in den letzten Tagen so viel diskutiert wurde, obwohl die nicht explizit in dieser Richtlinie vorgesehen sind, werden in der Praxis die meisten Internetplattformen kaum darum herumkommen, diese einzuführen. Denn zukünftig sind sie verpflichtet, bevor irgendwelche Inhalte hochgeladen werden können, sicherzustellen, dass damit keine Urheberrechte verletzt werden. Theoretisch ginge das auch von Hand. Man könnte da jedes Foto, jedes Video einzeln anschauen. Das ist in der Praxis aber natürlich nicht zu stemmen. Und das ist für viele Kritiker halt eben auch das Hauptproblem, denn diese Filter sind dumm. Filter können nicht entscheiden zwischen legaler und illegaler Nutzung, ob da irgendwie vielleicht ein satirischer Beitrag entstanden ist, in dem Filmschnipsel verwendet worden sind. Und deswegen wird es in der Praxis relativ oft zum sogenannten Overblocking kommen. Das heißt, es werden mehr Sachen blockiert, als eigentlich blockiert werden müssten. Ganz einfach, weil diese Technik eben dumm ist und weil die Plattformen zur Sicherheit mehr blockieren, als es müsste. Letztlich würde damit dann Internetkultur erstickt und legale Nutzungen erschwert, das ist so der Vorwurf. Durchs Raster fallen könnten aber auch kleinere Internetfirmen, denn diese Richtlinie, die zielt vor allem auch auf die großen Internetriesen, die Milliardenbeträge verdienen. Erfasst werden damit aber auch kleinere Webseiten, die deutlich weniger Geld kriegen. Und zwar sind in dieser Richtlinie jetzt bestimmte Ausnahmen eingebaut für Startups, aber trotzdem ist es durchaus auch denkbar, dass da zukünftig Geschäftsmodelle erschwert werden.
Hätte es denn auch irgendeine andere Alternative gegeben?
Naja, viele Kritiker wären durchaus froh gewesen, wenn es beim bisherigen System geblieben wäre. Also die Plattformen müssen bisher erst dann löschen, wenn sie darüber in Kenntnis gesetzt worden sind, dass da irgendwo eine Urheberrechtsverletzung vorliegt. Das ist nicht perfekt. Alternative Ideen gibt es durchaus, aber auch die machen wieder nicht alle Seiten glücklich. Es gibt beispielsweise den Gedanken, pauschale Lizenzgebühren einzuführen, wie man das damals beispielsweise gemacht hat, als Fotokopierer in Deutschland eingeführt worden sind. Da wurde dann auch auf jedes Gerät und auf jede Fotokopie so ein Pauschalbetrag abgeführt. Das System hat Schwachstellen, macht nicht alle glücklich, aber es hat auch seine Vorzüge. Es wird da kein System geben, was alle Leute glücklich macht. Ich glaube, darauf kann man sich einigen.
Das EU-Parlament hat die Urheberrechtsreform angenommen. Stefan Römermann, danke für diese Einschätzung und Einordnung. Soll oder besser gesagt darf Huawei-Technik weiterhin so großzügig ein- und ausgebaut werden, wie es seit Jahren der Fall ist? Diese Frage treibt nicht nur Deutschland um. Im Zuge des europaweiten Aufbaus mit einem schnellen Mobilfunkstandard 5G hat heute auch die EU-Kommission Vorschläge unterbreitet, wie die Mitgliedstaaten für Sicherheit der 5G-Netze sorgen könnten. Frage deshalb an unseren Korrespondenten Peter Kapern. Wie sehen denn diese Vorschläge aus?
Die EU-Kommission schlägt ein dreistufiges Verfahren mit für EU-Verhältnisse extrem kurzen Fristen vor. Und dieses Verfahren soll sicherstellen, dass die künftigen 5G-Netze, Sie haben es angedeutet, sicher sind. Sicher vor externer Ausspähung und externer Beeinflussung. Weil ja 5G, so sieht es die EU-Kommission, das Rückgrat der gesamten europäischen Wirtschaft und auch der europäischen Demokratie sein wird. Und deshalb sei es eben wichtiger als in der Vergangenheit, dass diese Datenübertragungsnetze absolut sicher sind. Im ersten Schritt sollen bis Ende Juni die Mitgliedstaaten ihre nationale Risikobewertung beenden. Wo lauern die Gefahren? Welche Sicherheitsvorkehrungen müssen getroffen werden? Das betrifft technische Vorkehrungen, genauso wie Erwägungen mit Blick auf bestimmte Anbieter von Technik oder bestimmte Betreiber von Netzen. Dann im zweiten Schritt sollen bis zum 1. Oktober die Mitgliedstaaten untereinander die Ergebnisse ihrer nationalen Risikobewertung austauschen und eine gemeinsame Risikobewertung vorlegen unter Federführung der dafür zuständigen Europäischen Agentur. Und auf der Grundlage dieser Risikobewertung sollen dann in einem dritten Schritt EU-weit einheitliche Sicherheitsmaßnahmen ausgearbeitet und ergriffen werden. Also beispielsweise einheitliche Sicherheitsstandards bei Ausschreibungen für den Aufbau von 5G-Netzen. Und damit erklärt sich dann auch, warum die EU in dieser Frage so sehr aufs Tempo drückt. Der Prozess läuft ja längst, der Prozess des 5G-Netzaufbaus. In Deutschland werden die Frequenzen ja gerade versteigert.
Nun haben wir in der Vergangenheit viel über den chinesischen Ausrüster Huawei gesprochen, auch im Zusammenhang eben mit dem Ausbau des Mobilfunkstandards 5G. Sind diese Vorschläge speziell auf Huawei gemünzt?
Also wenn man sich den Text anschaut, da kommt das Wort Huawei nicht ein einziges Mal vor, aber gleichwohl ist dieser chinesische Technologiekonzern so etwas wie der weiße Elefant im Raum, über den niemand spricht. Es dreht sich natürlich alles um Huawei und das erkennt man dann zwischen den Zeilen, wenn da zum Beispiel von Risikofaktoren mit Blick auf, Zitat, das Verhalten von Anbietern die Rede ist. Damit ist natürlich jenes chinesische Gesetz gemeint, dass alle chinesischen Konzerne dazu verpflichtet, mit dem chinesischen Geheimdienst zu kooperieren. Und gerade deshalb halten ja viele europäische Politiker Huawei für einen unsicheren Kantonisten, der möglicherweise dem chinesischen Geheimdienst ein Hintertürchen in deutsche Datenbanken offen hält. Und die EU-Kommission hat heute schon darauf hingewiesen, dass das EU-Recht durchaus reichliche Möglichkeiten bereithält, solche Anbieter, zweifelhaften Anbieter oder Betreiber, Anbieter von Technik und Betreiber von Netzen außen vor zu halten beim Aufbau der 5G-Netze.
Die EU-Kommission macht Vorschläge für den Umgang mit dem Mobilfunkstandard 5G und der Sicherheit der Technik. Peter Kapern berichtete. Vor 10 Jahren ist die UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland in Kraft getreten. Ihr Ziel ist eine selbstbestimmte und umfassende Teilhabe behinderter Menschen am öffentlichen und privaten Leben. Auch Deutschland hat sich dazu verpflichtet, behinderten Menschen dieselben Chancen und Möglichkeiten zu garantieren wie allen anderen. Soweit die Theorie. Die Praxis lässt noch viel zu wünschen übrig. In der Arbeitswelt ist Inklusion immer noch nicht Normalität. Ludger Fittkau.
Anja Dehoff hat es beruflich geschafft. Die blinde Offenbacherin arbeitet bei einem internationalen Wirtschaftsberatungsunternehmen, bei dem sie sich auch als Behinderte respektiert und gefördert fühlt. Sie ist eher die Ausnahme. Deswegen engagiert sich Anja Dehoff ehrenamtlich für andere Behinderte, die einen Arbeitsplatz auf dem regulären Arbeitsmarkt suchen.
Es gibt ja auch Unternehmen, die nicht so weit sind. Und daher, wenn es so nicht geht, dann müssen wir was anderes ausprobieren.
Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten müssen eigentlich mindestens 5% Menschen mit Handicap einstellen. Oder sie zahlen eine Ausgleichsabgabe. Im Jahr 2017 waren das 642 Millionen Euro. Mit diesem Geld unterstützt der Staat wiederum die Unternehmen, die behinderte Menschen einstellen. Dennoch steigt die Zahl barrierefreier Arbeitsplätze nur sehr langsam. Auch bei manchen öffentlichen Arbeitgebern hapert es mit der Inklusion. Das beschreibt Berit Niedling, die mit ihrer starken Sehbehinderung im ländlichen Raum bei einer Behörde arbeitet.
Ich arbeite halt in einem Bundesland, in dem ich weit und breit die Einzige bin. Und da habe ich das Gefühl, das wird nicht besonders gut berücksichtigt. Alle reden immer davon, aber wie es im Detail dann zu machen ist, ist wirklich schwierig.
Michael Richter ist ein erfolgreicher körperbehinderter Rechtsanwalt in Marburg. Doch durch viele Gespräche mit behinderten Mandanten weiß er, dass diejenigen, die eine Beschäftigung im regulären Arbeitsmarkt bekommen haben, oft nicht die Aufstiegschancen kriegen, die sie sich erhoffen. Auch deswegen, weil sich Integrationsämter oder die Arbeitsagentur bei der Förderung barrierefreier Weiterbildungsmaßnahmen schwer tun, so Michael Richter.
Weil man sagt, das ist nicht notwendig, das ist nicht unsere Aufgabe, wir haben auch nur begrenzte Mittel.
Jürgen Nagel ist stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Blindenstudienanstalt, kurz BLISTA, in Marburg, mit Gymnasium und vielfältigen Integrationshilfen. Jürgen Nagel ist bei der BLISTA für die berufliche Teilhabe zuständig. Er weiß, dass viele Arbeitgeber immer noch Angst haben, behinderte Menschen einzustellen, weil sie fürchten, die Komplikationen seien zu hoch.
Ich glaube, dass diese Angst da ist, jetzt habe ich mich einmal darauf eingelassen und wenn es dann doch nicht klappt, dann ist es im Grunde genommen wie bei jedem anderen Arbeitnehmer auch. Wenn es nicht klappt, dann gibt es eben auch natürlich, wenn der Arbeitnehmer eine Behinderung hat, Mittel und Wege so gesehen, auch das aufzulösen, ob es eine Ausbildung ist oder ob es ein Angestelltenverhältnis ist.
Faire Informationen für Unternehmensleitungen und Beschäftigte seien deshalb wichtig, um eine gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen zu erreichen, sagt Jürgen Nagel. Seine Einrichtung begleitet Absolventen auch nach dem Schulabschluss in der Lehre weiter, wenn nötig. Dafür gibt es öffentliche Förderungen. Schon bei der Einrichtung eines behindertengerechten Arbeitsplatzes könne diese Hilfe von außen gegeben werden. Denn barrierefreie Computer und IT-Programme verbreiten sich zwar stark, so Nagel, aber
trotzdem ist es immer manchmal noch schwierig, sagen wir mal, Softwarelösungen zu finden, wo dann natürlich Betriebe auch spezielle Programme haben und wo dann, sagen wir mal, das Miteinander eines Rechners, der spezielle Peripheriegeräte hat, mit der allgemeinen EDV, wo hier Störungen auftreten, die auch nicht in jedem Fall behebbar sind.
Deshalb sei Hilfe von außen für den Betrieb manchmal entscheidend, um Inklusion zu ermöglichen, so Jürgen Nagel von der Deutschen Blindenstudienanstalt.
Da kann man Kollegen gut informieren, da kann man die Auszubildenden gut begleiten, sie darin unterstützen, wie sie sich, sagen wir mal, hier in das Arbeitsfeld einbringen. Man kann die Berufsschulen beraten und unterstützen. Und das sind alles, sagen wir mal, wesentliche Merkmale, damit das gut gelingen kann.
Um die Teilnahme behinderter Menschen in der Arbeitswelt zu verbessern, ist also vor allem Bereitschaft zur Öffnung und unkonventionelle Teamarbeit gefragt.
Über die Schwierigkeiten behinderter Menschen für eine barrierefreie Teilhabe in der Arbeitswelt auch 10 Jahre nach Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention war das Ludger Fittkau. Beim Autobauer Ford sollen 5.000 bis 7.000 Stellen in Saarlouis und in Köln wegfallen. Allein im Werk in Köln arbeiten 18.000 Menschen. Wie viele Beschäftigte hier betroffen sein könnten, darüber wollte die Firmenleitung heute informieren. Jochen Hilgers ist auf dem Firmengelände. Gibt es denn inzwischen, Herr Hilgers, konkrete Informationen über das Sanierungsprogramm?
Nein, das hat die Unternehmensleitung nicht gemacht. Sie hat keine Zahlen genannt heute und das war eine wirkliche Enttäuschung für die Mitarbeiter, die mehr Klarheit gewünscht hätten. Allerdings kann man es relativ leicht ausrechnen. 5.000 Stellen mindestens sollen es bundesweit werden. 1.600 Arbeitsplätze stehen in Saarlouis zur Disposition, also 3.400 Arbeitsplätze werden aller Wahrscheinlichkeit nach in Köln wegfallen. Möglicherweise noch mehr. Aber es gibt natürlich viele verschiedene Abteilungen hier und da hätte man doch gerne gewusst, wo wird als erstes gespart, wo sind vielleicht Stellen als erstes vakant. Aber das gab es nicht und entsprechend war die Reaktion der Mitarbeiter allerdings auch sehr unterschiedlich.
Wir wollen unser Werk verkleinern. Ältere Verträge wollen wir abbauen. Wir denken, dass sie billige Arbeitskräfte einstellen.
Dass wir uns verändern müssen, ist, glaube ich, klar, weil das macht jede Automobilfirma im Moment.
Wir haben weiterhin Produkte, die sich gut verkaufen und wir haben nur im Moment eine kleine Schwäche. Absatzschwächen in erster Linie.
Naja, eine kleine Schwäche, das sehen natürlich Leute, die den Markt beobachten, ganz anders. Demnach hat Ford eine relativ große Schwäche. Und vor allen Dingen ist hier ein klares Wort vermisst worden. Wie geht's denn hier weiter? Wie sieht die Zukunft dieses Unternehmens aus? 2022 nämlich läuft die sogenannte Standortsicherungsvereinbarung für die Werke in Saarlouis und Köln aus und keiner weiß, was dann geschehen wird.
Also konkrete Zusagen über diese Standortsicherung für Köln hat es auch nicht gegeben?
Hat es auch nicht gegeben. Darauf hat der Gewerkschaftsfunktionär von der IG Metall hingewiesen. Er hat gesagt, also ich stand neben dem Deutschlandchef, habe gesagt, also wir können doch jetzt die Öffentlichkeit beruhigen, wir können die Mitarbeiter beruhigen, indem wir sagen, es wird fort weiterhin geben, auch über 2022 hinaus in Deutschland. Aber zu dieser Zusicherung ist es eben nicht gekommen. Und das veranlasst viele Mitarbeiter, darüber nachzudenken, wo denn die wahren Bosse von Ford sitzen und wo sitzen sie in den Vereinigten Staaten. Und da fühlt man sich jetzt so ein wenig am Fliegenfänger, weil man möchte schon wissen, wie es weitergeht. Und viele sagen, ich bin vielleicht 50, 55, ich komme mit einem Abfindungsprogramm durch. Aber was ist mit den jungen Auszubildenden im Werk? Wofür bilden wir sie aus, wenn ihre Zukunft so unsicher ist?
Jochen Hilgers über die Betriebsversammlung und ja, die Nichtinformation bei Ford in Köln. Vielen Dank. Er selbst sieht sich als Whistleblower und viele andere in Deutschland auch. Der Stuttgarter Anwalt Eckart Seidt half mit, in der Schweiz einen riesigen Steuerskandal aufzudecken. Er informierte die Kölner Staatsanwaltschaft darüber, wie die Schweizer Privatbank mit Cum-Ex-Geschäften den deutschen Staat betrogen hat. Nun muss er sich gemeinsam mit zwei ehemaligen Mitarbeitern der Bank vor einem Schweizer Gericht verteidigen. Denn dort verfolgt man nicht die Täter, sondern diejenigen, die den Steuerbetrug aufgedeckt haben. Aus Zürich, Dietrich Karl Meurer.
Es ist der erste Prozess um den Cum-Ex-Steuerskandal, mit dem Banken und Börsenhändler den deutschen Fiskus um Milliarden geschädigt haben. Doch vor Gericht in Zürich geht es gar nicht um die dubiosen Geschäfte selbst, sondern darum, wie die deutschen Behörden darauf aufmerksam wurden. Angeklagt ist unter anderem der Stuttgarter Anwalt Eckart Seidt. Er hatte 2017 für den Ulmer Drogerieunternehmer Erwin Müller von der Schweizer Privatbank Sarasin Schadenersatz in Höhe von 45 Millionen Euro erstritten. Nach Überzeugung des Gerichts hatte die Bank Müller nicht ausreichend über einen riskanten Anlagefonds informiert. Im Laufe des Verfahrens informierte Eckart Seidt deutsche Ermittler über die dubiosen Cum-Ex-Geschäfte des Fonds, erklärt Oliver Schröm, der Chefredakteur des gemeinnützigen Recherchezentrums Korrektiv und Leiter der internationalen Recherchekooperation Cum-Ex-Files.
Er hat Unterlagen an die Kölner Staatsanwaltschaft weitergegeben, die zeigten, wie die Schweizer Privatbank Sarasin geholfen hat, mit Cum-Ex-Geschäften die deutsche Staatskasse auszuplündern.
Die Staatsanwaltschaft Zürich wirft dem deutschen Juristen nun vor, sich belastendes Material gegen die Bank Sarasin, nämlich interne Unterlagen, auf illegale Weise beschafft zu haben. Zwei ehemalige Mitarbeiter der Bank sind ebenfalls angeklagt. Wegen Geheimnisverrats und Wirtschaftsspionage drohen Eckart Seidt bis zu 3,5 Jahren Haft. Der Anwalt weist die Vorwürfe zurück. Sein Mandant habe einen Anspruch auf die Offenlegung von Dokumenten gehabt. Während die Schweizer Staatsanwaltschaft den 61-jährigen Anwalt attackiert, wird er von deutschen Ermittlern hofiert. Schließlich hat er maßgeblich dabei geholfen, einen der größten Steuerskandale Deutschlands aufzudecken, so Oliver Schröm vom Recherchezentrum Korrektiv.
Ohne die Hilfe von Eckart Seidt wären die Ermittlungen in Deutschland nicht so weit, wie sie heute sind. Dieses Jahr wird es noch zu Anklagen kommen, auch zu Prozessen vermutlich. Und es geht eigentlich zurück auf die Anzeige von Eckart Seidt und die Dokumente, die er da beigefügt hat. Das war die Grundlage für viele Ermittlungen.
Viele in Deutschland zeigen wenig Verständnis für das Vorgehen der Schweizer Staatsanwaltschaft. Etwa der rechtspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Johannes Fechner. Er sagt:
Also ich finde, es ist schon ein starkes Stück, dass jetzt ausgerechnet diejenigen angeklagt werden, die hier wirklich einen erheblichen Finanzskandal aufgeklärt haben und dass die tatsächlichen Urheber dieses Skandales, die Täter, keine nennenswerte strafrechtlichen Folgen zu befürchten haben. Ich finde, das geht nicht.
Johannes Fechner befürchtet, je nach Ausgang des Verfahrens, Spannungen im Deutsch-Schweizer Verhältnis.
Sollte es zu einer Verurteilung kommen, dann wäre dies sicherlich eine Belastung.
Die deutsche Bürgerbewegung Finanzwende kämpft gegen den immer stärkeren Einfluss der von kurzfristigen Profitinteressen getriebenen Finanzindustrie. Vertreter der Kampagne wollen sich mit Eckart Seidt solidarisch zeigen. Sie sagen, er habe sich um die deutsche Gesellschaft verdient gemacht und fordern gar das Bundesverdienstkreuz für den Juristen.
Soweit Dietrich Karl Meurer. Der Großvermieter Deutsche Wohnen setzte auch in diesem Jahr auf höhere Gewinne durch steigende Mieten. Seine Häuser stehen dort, wo Wohnraum knapp ist. Dazu mehr in den Wirtschaftsnachrichten mit Susanne Kuhlmann.
Die Mieten verteuern sich um durchschnittlich 3%, wie Vorstandschef Michael Zahn heute sagte. Die 160.000 Wohnungen des Konzerns stehen größtenteils in Berlin. Kritiker bemängeln zum Beispiel, dass das Unternehmen dreimal so viel Geld investiere, um Wohnungen energetisch zu modernisieren, als um sie instand zu halten. Modernisierungskosten können auf die Miete umgelegt werden. Wie sehr die Mieten in der Hauptstadt stiegen, hänge auch davon ab, wie im Mai der neue Mietspiegel ausfalle, so der Vorstandschef. Nach dem Jahrhundertsommer 2018 warnt der Deutsche Wetterdienst vor regelmäßigen extremen Witterungen wie Trockenheit durch den Klimawandel, so sein Vizepräsident Paul Becker heute in Berlin. Der Wetterdienst testet derzeit eine neue Langzeitprognose, die es Landwirten ermöglichen soll, sich frühzeitig auf Dürreperioden einzustellen. Dabei setzen die Experten auf die Vorhersage der Bodenfeuchte. Die nordrhein-westfälische Stadt Monheim am Rhein will ab dem kommenden Herbst eine selbstfahrende Busflotte in Linienbetrieb einsetzen und sieht sich damit europaweit in einer Vorreiterrolle. Angeschafft werden 5 vollautomatisierte, 4 Meter lange Elektrofahrzeuge. Nach Testfahrten im Frühling und Sommer will Monheim die Linienkonzession beantragen und ab Herbst soll die Linie im 10-Minuten-Takt auf öffentlichen Straßen unterwegs sein. Neue Autos sollen ab 2022 verpflichtend mit einer ganzen Reihe elektronischer Kontrollsysteme ausgestattet werden, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. Neben Spurhalte- und Tempoassistenten können das auch Systeme sein, die den Start der Autos blockieren, wenn der Fahrer zu viel Alkohol getrunken hat. Für Lastwagen werden Sensorsysteme fällig, die vor allem Fußgänger und Radfahrer im toten Winkel neben den Fahrzeugen erkennen sollen. Darauf einigten sich heute Vertreter des Europaparlaments und der EU-Staaten.
Wirtschaftsnachrichten mit Susanne Kuhlmann. Und an der Börse in Frankfurt am Main, wo ich jetzt meine Kollegin Dorothee Holz begrüße, da platzte heute eine Überraschungsblase. Die Aktien des Online-Zahlungsabwicklers Wirecard schossen um bis zu 30% in die Höhe. Ist das so geblieben, Frau Holz?
Das ist fast so geblieben. Die Aktien kurz vor Schluss mit 26% im Plus. Da muss ja einiges geschehen sein und das ist es auch. Der Online-Zahlungsabwickler konnte heute nämlich eine Entlastung liefern, eine Entlastung von Korruptionsvorwürfen. Die britische Zeitung Financial Times hatte Ende Januar ja mehrmals hintereinander von Scheingeschäften in Asien berichtet. Immer neue Vorwürfe sind da aufgetaucht. Doch eine Kanzlei in Singapur, die mit der Prüfung beauftragt wurde, hat weder Scheinumsätze noch Anhaltspunkte für Korruption gefunden. Allerdings gab es Unregelmäßigkeiten beim Umsatz, die jetzt korrigiert werden sollen. Und einzelne Mitarbeiter könnten sich strafbar gemacht haben. Auf jeden Fall hatten die Berichte damals den Kurs dramatisch zum Absturz gebracht. Hedgefonds hatten sich darauf gestürzt und jetzt natürlich große Erleichterung.
26% im Plus, das hat sicher auch dem DAX Auftrieb gegeben.
Hat es. Der DAX hat neuen Schwung bekommen und legt kurz vor Schluss um 0,6% zu auf 11.415 Punkte. 4 Verlusttage gab es hintereinander. Konjunktursorgen waren verantwortlich dafür. Auch heute gab es enttäuschende Daten. So ist der GfK-Konsumklimaindex den 2. Monat in Folge gefallen. Die unsichere politische Großwetterlage verunsichert auch die Verbraucher. Auch in den USA hat sich die Verbraucherstimmung eingetrübt. Aber auch in New York steigen die Kurse. Dow Jones und die Nasdaq liegen knapp 1% zu.
Dort sind Apple-Aktien gelistet. Nach der Ankündigung gestern eines eigenen Streaming-Dienstes waren Anleger nicht so begeistert wie von Apple erhofft. Wie sieht das heute aus?
Heute hat sich die Stimmung dann doch wieder etwas gedreht. Die Anleger sind zumindest nicht mehr ganz so skeptisch, ob Apple mit seinem Streaming-Dienst erfolgreich sein kann. Aber Apple hat ja einfach eine ungeheure Macht, eine ungeheure Ausbreitung. 1,4 Milliarden Apple-Geräte sind weltweit unterwegs. Da kann man auf ein großes Potenzial zurückgreifen. Und Apple sitzt auf einem Bruttovermögen von fast 400 Milliarden Dollar. Damit kann man natürlich viel produzieren. Analysten halten den Markt allerdings für ziemlich gesättigt.
Über Airbus müssen wir noch sprechen. Der Flugzeugbauer bekommt einen Großauftrag aus China. Wie kommt das an?
Das kommt gut an, die Aktien 2% höher. Der staatliche chinesische Luftfahrtdienstleister hat 300 Maschinen bei Airbus bestellt im Volumen von bis zu 16 Milliarden Dollar. Als Gegenleistung dürfte Airbus seine Produktion in China ausbauen, auch um US-Strafzöllen zu entgehen.
Dann kurz noch Euro- und Goldkurs.
Der Euro sinkt leicht auf $1,1285. Die meisten öffentlichen Anleihen verteuern sich um €1,26. Die Umlaufrendite sinkt um einen Basispunkt auf minus 0,09%. Die Feinunze verbilligt sich um $5 auf $1,314.
Börseninformationen von Dorothee Holz. Und damit endet Wirtschaft und Gesellschaft. Kultur heute blickt ebenfalls auf die Urheberrechtsreform im Gespräch mit einem Musiker. Ich danke für Ihr Interesse. Im Studio war Ursula Mense.